Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese zu Beginn aus dem Wort Gottes, aus dem Johannesevangelium, dem zweiten Kapitel, ab Vers 23 bis Kapitel 3, Vers 10. Johannesevangelium, Kapitel 2, Vers 23. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab. Denn er wusste selbst, was im Menschen war. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Es war der bekannte Philosoph Immanuel Kant, der einmal sagte: Es gibt nur eine Religion, aber es gibt vielerlei Arten von Glauben. Es gibt nur eine Religion, aber vielerlei Arten des Glaubens. Liebe Geschwister, im Laufe der Geschichte ist es immer wieder zu lautstarken Kritiken und Angriffen an unserem Glauben gekommen. Immer wieder wurde der Glaube an das Übernatürliche, der Glaube an das Übernatürliche kritisiert von Seiten der Aufklärung, von Seiten der Wissenschaft. Die Vernunft sei der Dreh- und Angelpunkt jeglicher richtiger Erkenntnis. Es ging so weit, dass man sagte, der Glaube an einen Gott ist nicht mehr als eine Projektion unseres Gehirns, ein Wunschdenken. Der Mensch habe alle seine Sehnsüchte und Ahnungen vom Übernatürlichen zusammengefasst und in einer Macht zusammengefügt, die er Gott nenne. Gott sei also nicht mehr als eine Illusion und Religion nicht mehr als Opium für das Volk, wie Marx es ausdrückte. Und wir als bekennende Christen, wir müssen uns diesen Fragen stellen und uns selber fragen: Was ist der Wesen, was ist das Wesen, der tiefere Grund unseres Glaubens? Was ist der Kernpunkt und worin liegt der Ursprung, warum ich glaube? Was ist die Quelle? Ist es wirklich nur eine Projektion, ein Ergebnis der menschlichen Psyche neben anderen möglichen Ergebnissen, oder steckt mehr dahinter? Und der heutige Text gibt uns, wie ich meine, klare und deutliche Antworten auf diese Fragen. Er führt uns in die wahren Hintergründe, in das wahre Wesen des christlichen, des rettenden Glaubens ein. Ich denke, wir alle haben diesen Text schon einmal gelesen, besonders das berühmte Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Und ich hoffe, dass wir am Ende der Predigt sehen, wie groß und göttlich das Geheimnis des rettenden Glaubens ist, den Gott uns geschenkt hat. Denn Glaube ist eine Gabe. Und ich hoffe, dass wir am Ende der Predigt Gott von Herzen danken können, dass er uns diesen Glauben geschenkt hat, der uns vor ihm gerecht stehen lässt. Wir wollen heute differenzieren, was falschen Glauben ausmacht und durch den Text darin hingeleitet werden, was der wahre rettende Glaube ist. Und zuerst werden uns in dem Text ab Kapitel 2, Vers 23 zwei Beispiele falschen Glaubens aufgezeigt. Das erste Beispiel bildet auch den ersten Punkt der Predigt, nämlich der falsche Glaube des Volkes. Das Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus beginnt natürlich mit Vers 1 von Kapitel 3. Ich denke aber, dass die Kapitelsetzung hier nicht sehr glücklich ist. Sie ist ja nicht inspiriert, wie wir wissen. Ich denke nämlich, dass das Ende von Kapitel 2, wenn wir uns das genauer anschauen, eine Hinleitung, eine Einleitung zu Kapitel 3 ist. Ich werde später darauf zurückkommen. Was lesen wir am Ende von Kapitel 2? Wir lesen nochmal die Verse 23, erstmal Vers 23. Als er aber beim Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Viele glaubten aufgrund der Wunder an seinen Namen. Nun, fälschlicherweise könnte man jetzt denken, hier liegt eine Erweckung vor. Ja, dass es sich um eine Erweckung handelt. Aber dass dem nicht so ist, zeigt uns dann Vers 24 und 25. Jesus aber selbst vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Es liegt hier also kein rettender Glaube vor, sondern einfach ein Glaube aufgrund von Begeisterung, Euphorie, die man sich selbst produziert hat, in sich selbst. Sie sahen die Wunder und waren so begeistert von der Person Jesu und liefen ihm alle hinterher. Er aber vertraute sich ihnen nicht an. Denn es war in ihm kein von Gott geschenkter Glaube, sondern nur Begeisterung. Sie waren nur Bewunderer, aber keine Nachfolger. Jetzt werden wir vielleicht fragen, ja, aber Begeisterung für Jesus ist doch gut. Ich möchte mal auf eine wirklich erstaunliche Stelle hinweisen aus dem Johannesevangelium ebenfalls, und zwar auf Kapitel 7. Wir können das mal aufschlagen, Kapitel 7, Vers 3 und 5. Vers 3 bis 5. Johannesevangelium, Kapitel 7, die Verse 3 bis 5. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Sie wollten, dass Jesus auftritt wie ein Star. Er soll in die Öffentlichkeit gehen, er soll sich präsentieren, seine Werke sollte er präsentieren. Und auf den ersten Blick, wenn man sich das ansieht, dann sieht das wirklich aus, als ob sie Eifer hätten für Jesus, für die Sache des Evangeliums. Und doch entpuppt sich ihre scheinbare Leidenschaft für die Sache Gottes als eine tote Begeisterung. Die Begründung für ihre Begeisterung ist fehlender Glaube. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Das muss uns klar werden. Die Begründung für ihre Begeisterung ist fehlender Glaube. Geschwister, Begeisterungsfähigkeit für die Übernatürlichkeit, für übernatürliche Dinge, ist nichts Besonderes. Und ist überhaupt kein Zeichen für einen wiedergeborenen Menschen. Wir neigen oft dazu, äußerlich begeisterte Menschen als echte Kerle im Glauben zu sehen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Wir müssen eine von Gott gewirkte Leidenschaft für die Sache Gottes haben, aber eben vom Geist Gottes gewirkt. Ich will kurz darauf hinweisen, waren es nicht dieselben Menschen, die nachdem sie Jesus mit Hosianna rufen, begrüßt hatten, ein paar Tage später riefen, kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Das Volk sah nur die Wunder, die natürlich auf das Göttliche in Jesus hinwiesen. Wunder sind Werke Gottes, das dürfen wir nicht vergessen. Aber die Tatsache, die wir hier lesen, dass Jesus sich ihnen nicht anvertraute, weil er ihre Herzen sah, lässt keine andere Schlussfolgerung zu, als dass sie ihm aus reiner Begeisterung, aus reiner Euphorie folgten und glaubten. Sie sahen in ihm einen großen Wundertäter, vielleicht sogar einen Mann Gottes, aber nicht den Sohn Gottes. Sie nahmen ihn nicht an als den Retter, als Erlöser, als Herrn. Jesus vertraut sich solchen Menschen nicht an. Er sieht ihre Herzen, die nicht durch den Geist Gottes verändert wurden, und wird solche Menschen eines Tages von sich weisen, mit dem Zusatz, er habe sie nie gekannt, nach Matthäus 7. Denn sie hatten niemals eine lebendige Beziehung zu ihm, sondern immer nur irgendwelche frommen Gefühle. Jesus ist allwissend, Vers 25, er wusste, was in dem Menschen war. Aber jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was ist der tiefere Grund, warum dieser Glaube nicht echt und somit auch nicht rettend ist? Und ich denke, eine andere Stelle aus dem Johannesevangelium, eine sehr bekannte Stelle, gibt uns Aufschluss über den Unterschied, der so viel ausmacht. Lasst uns einmal Kapitel 1 aufschlagen im Johannesevangelium. Und dort lesen wir erstmal Vers 12. Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu heißen, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die an seinen Namen glauben. Die Parallele jetzt zu unserem Text ist, dass da genau dasselbe steht über die Leute, über die begeisterten Leute. Sie glaubten an seinen Namen. Das könnte uns etwas stutzig machen. Aber wenn wir uns Vers 13 aus Kapitel 1 und unseren Vers 23 vergleichen, sehen wir einen gravierenden Unterschied, nämlich im Ursprung des Glaubens. Das Volk glaubte, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Und Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Und in Kapitel 1, Vers 13 sehen wir einen anderen Ursprung, für den in Vers 12 angesprochenen Glauben, und zwar die Geburt aus Gott. Die an seinen Namen glauben, die nicht aus Fleisch und Blut, auch nicht nach dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Diesen Menschen gibt Jesus die Macht, das Recht, die Vollmacht, Kinder seines Vaters heißen zu dürfen. Denen, die ihn aufnehmen, weil sie an ihn glauben, aufgrund des Lebens, welches Gott ihnen in der Wiedergeburt gegeben hat. Der Grund also, warum dieser Glaube des Volkes falsch ist und nicht mehr wert ist als Unglaube und somit ins Verderben führt, ist der falsche Ursprung des Glaubens. Jesus sah diesen Ursprung. Eine reine Begeisterungsfähigkeit und Bewunderung des Übernatürlichen. Er wusste, was in dem Menschen war. Er sah das Herz jedes einzelnen dieser Menschen. Und gerade mit einem dieser Menschen beginnt jetzt Kapitel 3. Wenn wir uns Vers 1 anschauen, von Kapitel 3 steht, es war aber ein Mensch. Das zweite Kapitel endet mit den Worten, denn er wusste, was in den Menschen war. Und das dritte Kapitel beginnt eben mit einem dieser Menschen. Es war ein Mensch. Und deswegen meine ich, dass Kapitel 2, das Ende von Kapitel 2 und der Anfang von Kapitel 3 zusammengehören. Beziehungsweise, dass das Ende von Kapitel 2 eine Hinleitung zu dem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus ist. Denn Nikodemus ist gerade einer dieser Menschen. Auch wenn er von den Juden vielleicht anders geachtet wurde. Nikodemus ist ein Mensch, dessen Herz vollkommen offen vor Christus liegt. Was Kapitel 2 über die Menschen sagt, dass Jesus das Herz sieht, gilt auch für Nikodemus. Das muss uns klar sein. Hier sitzt Nikodemus vor Jesus und Jesus sieht seine ganze Sünde. Er sieht sein Herz, sie liegt offen vor ihm, alles liegt offen vor ihm. Jesus sieht seine Motive, seine Beweggründe. Hier sitzt der allmächtige Sohn Gottes und ein verlorener Sünder. Und vielleicht oder wahrscheinlich gehörte Nikodemus auch zu den Leuten, die begeistert waren von Jesus und ihm nachliefen. Bestimmt war Nikodemus nicht unbedingt immer in der ersten Reihe, weil er nicht mit Jesus in Verbindung gebracht werden wollte, aus Menschenfurcht. Aber das Wirken Jesus hatte ihn beeindruckt. Vielleicht die Tempelreinigung, vielleicht die Wunder. Hat er ihn vielleicht reden gehört? Es hatte ihn beeindruckt. Nicht unberührt gelassen. Und das zeigt uns besonders der Beginn des Gesprächs. Und das Gespräch zeigt uns noch mehr, und zwar das zweite Beispiel falschen Glaubens. Nämlich den falschen Glauben des Nikodemus. Der Nikodemus wird im Folgenden genauer beschrieben. Was sagt der Text über diesen Mann? Erstmal, er gehörte zu den Pharisäern. also zu den höchsten jüdischen Theologen. Ein Vorzeigejude, könnte man sagen, den viele bewunderten, weil er sich in der Schrift auskannte. Und Jesus bezeichnet ihn in Vers 10 sogar als den Lehrer der Juden. Der bestimmte Artikel, als den Lehrer der Juden. Und außerdem als einen Obersten der Juden. Was heißt das? Es gab unter den Juden eine bestimmte Gruppe, die nannte man die Sanhedrin. Es war eine Gruppe, die dafür verantwortlich war, eine Regierungsgruppe, die die politischen und allgemeinen Fragen, gesellschaftlichen Fragen, regeln sollte. Wir wissen ja alle, in der Zeit besetzten die Römer die Gegend, aber die Römer hatten gerade diese Gruppe von den Sanhedrins beauftragt, die gesellschaftlichen Fragen zu klären. Und sie hatten Respekt. Diese Gruppe hatte nicht nur Respekt bei den Juden, sondern auch bei den Römern. Und Nikodemus gehörte zu ihnen. Er war ein Oberster der Juden. Und dieser Nikodemus kommt zu Jesus und beginnt das Gespräch, indem er Jesus anspricht. Und wir sehen jetzt ein Bekenntnis. Wir sehen ein fünfgliedriges Bekenntnis, welches er macht. Und er sagt: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Du bist von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Und es ist auf den ersten Blick wirklich erstaunlich, wie viel Nikodemus erkannt hat. Und man ist beinahe geneigt zu sagen: Mensch, der ist ja wirklich gläubig. Und in der Tat, eigentlich sagt Nikodemus nichts Falsches. Man könnte sogar sagen, dass er wahrscheinlich mehr erkannt hatte als das gesamte Volk, welches Jesus aus reiner Begeisterung hinterherlief. Und was noch eindrucksvoller ist, ist, dass Nikodemus sagt, dass sein Bekenntnis auf festem Wissen basiere. Er sagt nicht: Jesus, wir vermuten, dass du von Gott bist. Oder: Jesus, es könnte sein. Jesus, wir sind gerade am Überlegen, ob du von Gott bist. Er stellt auch keine Frage: Jesus, bist du vielleicht von Gott? Kann es sein, dass Gott mit dir ist? Nein, seine Aussage geschieht in voller Überzeugung. Rabbi, wir wissen. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Und man könnte wirklich fast dazu neigen zu sagen, der Nikodemus hat mit Sicherheit echten Glauben. Diese Überzeugung, diese Erkenntnis, dieses Wissen, das muss echter Glaube sein. Und erstaunlich ist, dass Jesus nicht wirklich, beziehungsweise nicht direkt, auf die Aussage des Nikodemus eingeht, sondern vollkommen unerwartet antwortet: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist: Warum konfrontiert Jesus den jüdischen Vorsteher nun mit der Wiedergeburt? Was ist sein Ziel damit, dass er dies tut? Nikodemus hat ihm gesagt, wovon er überzeugt sei: Rabbi, wir wissen, dass das so ist, dass Jesus von Gott ist, allmächtig, einzigartig. Und nun diese Reaktion. Jesus beginnt mit wahrlich, wahrlich, um zu signalisieren: Nikodemus, das, was ich dir jetzt sage, hat höchste Priorität und ist absolut wahr. Und dann stellt der Nikodemus die Unbedingtheit der göttlichen Wiedergeburt vor Augen. Geschwister, wir werden hier mit der Tatsache konfrontiert, mit der harten Tatsache, dass wir ohne die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist niemals das Reich Gottes sehen werden, beziehungsweise eine lebendige Beziehung zu Gott haben können. Der natürliche Mensch ist tot und kann keine Beziehung zu Gott haben, wenn er nicht durch den Geist Gottes belebt wird. Der amerikanische Pastor John Piper sagt in einem seiner Bücher: Die Wiedergeburt ist keine Reaktion Gottes auf das, was wir getan haben. Vielmehr sind alle geistlichen Regungen, die wir haben, eine Folge der Wiedergeburt. Alle geistlichen Regungen, die wir haben, sind eine Folge der Wiedergeburt. Denn vorher waren wir tot, geistlich tot in den Werken dieser Welt nach Epheser 2, Vers 1. Ohne jegliche Regung in Richtung des Guten. Wir lebten in den Werken der Welt. Und wir sehen hier in Nikodemus einen Menschen, der im höchsten Maß fromm wandelte, aus menschlicher Sicht. Der die Schrift las und bezeugte, dass Jesus von Gott ist. Und dieser Mann ist tot. Er ist tot. Er ist geistlich tot. In ihm gibt es keinen Glauben, der ihn gerechtfertigt vor Gott stehen lassen könnte. Er ist ein verdorbener Sünder. Er ist ein Mensch, den die gerechte Strafe für seine Schuld erwartet. Man kann keine Beziehung zu Christus außerhalb der göttlichen Wiedergeburt haben. So etwas gibt es nicht. Man kann Christus als Herrn verkündigen. Man kann Lieder mitsingen und total begeistert sein von dem christlichen Glauben und seinen Werten. Ja, vielleicht begeistert einen sogar die Person Jesu. Und trotzdem muss man sich diese Wahrheit vor Augen stellen. Ohne die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist und den echten Glauben an Jesus als den persönlichen Retter wird man auf ewig verdammt sein. Wie war Nikodemus zu seinen Erkenntnissen gekommen? Ganz klar, durch Beobachtung, durch Erfahrung. Er sah die Werke Jesu und schloss daraus, dieser muss unbedingt von Gott sein. Und in seiner Antwort, in Vers 3, geht Jesus eigentlich doch sehr direkt, wenn auch versteckt, auf diesen Aspekt der Erfahrung und Beobachtung ein. Er stellt Nikodemus deutlich vor Augen, dass ihm all sein Wissen, das er aus seiner Erfahrung hat, aus seinem Beobachten, dass ihm das nichts bringe. Er werde das Reich Gottes nicht sehen. Rettender Glaube ist nach Hebräer 11, Vers 1 ein Überfülltsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Rettender Glaube beruht nicht auf meinen subjektiven Erfahrungen, Beobachtungen und logischen Schlussfolgerungen, sondern in einem Überfülltsein durch den Geist Gottes in der Wiedergeburt, in der Erfahrung der Wiedergeburt und nicht in meinen eigenen Erfahrungen. Mit anderen Worten will Jesus dem Nikodemus sagen, mein lieber Nikodemus, wenn du nicht in diesem Leben beginnst, mit geistlichen Augen zu sehen, wirst du niemals das Reich Gottes sehen, geschweige denn erfahren. Wenn ein Mensch nicht in diesem Leben beginnt, Jesus als den zu sehen, der in Wahrheit ist, nämlich Gottes Sohn, Herr und Erretter, wird er das Reich Gottes niemals sehen. Gott muss dem Sünder die Augen öffnen, damit er beginnt zu sehen. Und der Pharisäer reagiert verdutzt. Diese Antwort hatte er nicht erwartet. Und so fällt auch seine Reaktion aus. Vers 4. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen oder in den Schoß und geboren werden? Was wir hier sehen, ist nicht nur, dass Nikodemus sich etwas lustig macht über die Aussage Jesu. Hier sehen wir auch den typischen Erlösungsgedanken, den materialistischen Erlösungsgedanken der Juden. Nikodemus zählte sich als biologischer Nachkomme Abrahams sowieso zum Volk Gottes und damit zu Gottes Kindern. Ich bin ein Nachkomme Abrahams, warum soll ich nochmal das bestätigen, mit anderen Worten? Und wiederum, in Vers 5 geht Jesus auf Nikodemus ein und stellt ihm nochmal die Wichtigkeit der Wiedergeburt vor Augen, in anderen Worten. Aber jetzt öffnet Jesus uns ein Fenster, um zu zeigen, was in der Wiedergeburt geschieht. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Nikodemus verstand auch diese Aussage nicht. Vers 9 zeigt das, wo Jesus ihn fragt, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht und verstehst das nicht. Die Wiedergeburt ist keine Erfindung des Neuen Testaments. Auch das Alte Testament spricht davon. Hesekiel 36 sehen wir, was Jesus meinte. Gott spricht da von einer Reinwaschung und davon, dass er seinem Volk ein neues Herz und einen neuen Geist geben will. Er will ihnen das steinerne Herz nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben, das willig ist, in seinen Geboten und Richtlinien zu wandeln. Das ist das, was Jesus hier anspricht. Jesus macht wieder Folgendes. Er nimmt die Aussage des Pharisäers und dreht sie wieder um. Das biologische Leben, das hatte Nikodemus von seiner Mutter bekommen. Aber es ist nicht das biologische Leben, das ihm fehlt. Und das verstand er nicht, sondern das Geistliche. Mit anderen Worten sagt Jesus: Nikodemus, du brauchst nicht nochmal in deine Mutter eingehen. Deine biologische Abstammung bringt dir nichts, auch wenn du sie doppelt vollziehen und bestätigen könntest. Das bringt dich nicht näher zu Gott. Du musst reingewaschen werden und belebt werden durch den Geist Gottes. Andererseits wirst du niemals in das Reich Gottes eingehen. Er benutzt dasselbe Verb, das auch Nikodemus benutzt hatte. Soll ich nochmal in den Schoß meiner Mutter eingehen? Und Jesus sagt ihm, wenn du nicht aus Wasser und Geist geboren wirst, wirst du niemals in das Reich Gottes eingehen. Denn was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Geschwister, wir müssen uns bewusst machen, dass unsere scheinbar religiösen Anstrengungen uns nicht näher zu Gott bringen. Wir können das scheinbar geistlichste und frommste Leben führen. Wenn ein Mensch nicht in diesem Leben Jesus Christus als seinen Herrn annimmt, verändert wird durch die Wiedergeburt, durch Gottes Geist, wird er niemals in das Reich Gottes eingehen. Die Frage, die wir uns vielleicht manchmal gestellt haben, ich habe sie mir auch gestellt, als ich diesen Text betrachtete, ist, warum uns gerade diese Person hier vorgestellt wird. Warum gerade Nikodemus? Warum nicht ein Zöllner, der eigentlich von den Juden viel verachteter war? Warum gerade so ein frommer Jude? Denn wir müssen wissen, nichts in der Bibel ist irgendwie, steht da zufällig. Gottes Wort ist inspiriert, von Gott eingegeben und alles in der Bibel beruht auf dieser Inspiration. Luther hat deswegen einmal treffend gesagt, dass man an keiner Stelle zu gut und zu genau lesen könnte. Denn mit allem, was wir lesen, hat Gott ein Ziel. Er will uns etwas sagen. Und deswegen müssen wir bei dieser Stelle auch fragen, warum wird uns dieser Pharisäer, dieser Oberste der Juden, warum wird er uns als Beispiel gegeben? Und ich denke, mit der Person und den Aussprüchen des Nikodemus wird dem Leser, wird uns heutzutage eine dramatische Tatsache vor Augen gestellt. Wir sehen in Nikodemus ein Ausmaß an erstaunlich richtigen Denkens über Jesus und Frömmigkeit in ihrer aus menschlicher Sicht höchsten Form. Und all dies findet sein Dilemma in der Begegnung mit dem wahren Gott. Und führt uns zu der harten Wahrheit, dass jegliches Ausmaß vom richtigen Denken als auch menschlicher Frömmigkeit den Menschen trotzdem als verlorenen Sünder dastehen lassen und nicht gerechter vor Gott machen. Dem Leser wird ein Beispiel gegeben, das ihm die Dramatik des Textes klar vor Augen stellt. Ein richtiges Wissen und ein höchstes Maß an menschlicher Frömmigkeit, zusammengefasst in der Person des Nikodemus, sie gelten nichts vor Gott. Man muss nicht wiedergeboren sein, Geschwister, um richtiges Wissen über Gott zu haben. Man muss auch nicht wiedergeboren sein, um das Übernatürliche und Göttliche in Christus zu erkennen. Goethe, der ja nicht gerade als ein Freund des Christentums bezeichnet werden kann, schreibt, wenn je das Göttliche auf der Erde erschien, so war es in der Person Christi. Wenn je das Göttliche auf der Erde erschien, so war es in der Person Christi. Man muss nicht wiedergeboren sein, um begeistert von Jesus zu sein. Man muss nicht wiedergeboren sein, um sich vor der Hölle zu fürchten. Niemand mag ewige Schmerzen. Aber Geschwister, um Gott zu lieben, muss man wiedergeboren zu sein. Um rettend zu glauben, muss man durch Gott, durch seinen Geist belebt worden sein. Die Wiedergeburt ist unumgänglich, wenn es um die Rechtfertigung eines verlorenen Sünders geht. Und so mündet Jesu Erläuterung zur Wiedergeburt in der Beschreibung des Hintergrundes unserer Erlösung. Denn das dürfen wir nicht vergessen. Wiedergeburtslehre ist Erlösungslehre. Es ist kein Anhängsel, es ist Erlösungslehre. Und so finden wir in Vers 8 folgende Aussage. Den Vers kennen wir wahrscheinlich alle auswendig. Der Wind weht, wo er will. und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Jesus macht hier ein Wortspiel mit dem Wort Geist, dem Wort Pneuma. Dasselbe Wort. Pneuma bedeutet sowohl Wind als auch Geist. Und das Wort, das hier für Sausen steht, bedeutet Stimme. Außerdem. Also Christus weist hier auf den Geist Gottes hin, der in der Wiedergeburt wirkt. Und die Kernaussage dieses Verses will uns bewusst machen, dass die Wiedergeburt im Willen Gottes gründet. Denn unsere Erlösung ist in seinem Willen gegründet. Wie viele Christen haben vergessen, dass man den Heiligen Geist nicht zu einer Wirkung zwingen und bringen kann? Er ist Gott und Gott tut, was er will. Gott reagiert nicht, er agiert in der Erlösung von Menschen. Gott reagiert nicht, er agiert. Er ist der, der handelt. Und auch wenn der größte Teil der Christenheit es nicht hören will, man kann es drehen und wenden, wie man will. In der Erlösung des Menschen geht es primär um den Willen Gottes. Es war sein Wille, uns zu erlösen. Es war sein Wille, den Sohn am Kreuz zu zerschlagen, nach Jesaja 53, Vers 10. Es ist sein Wille, in dem wir geheiligt sind. Und es ist sein Wille, uns bis in seine Herrlichkeit durchzutragen. Und was, so frage ich, kann seinem Willen widerstehen? Was er spricht, das geschieht. Gott erbarmt sich, wessen er will. Es muss uns bewusst sein, in der Erlösung des Menschen geht es primär um den Willen Gottes. Wir haben ihn nicht gesucht, wir haben nicht nach ihm gefragt. Das, was Jesus hier beschreibt, ist das, was man unwiderstehliche Gnade nennt, durch die er Menschen zum Leben beruft. Geschwister, unwiderstehliche Gnade ist kein Anzeichen für Zwang. Unwiderstehliche Gnade ist der größte Liebeserweis, den Gott an einem Sünder vollbringen kann. Gott durchbricht die Rebellion eines halsstarrigen Herzens, gibt ihm das Leben und er rettet ihn. Wir haben ihn nicht gesucht, wir haben nicht nach ihm gefragt, wir waren Feinde Gottes. Wir waren tot in unseren Sünden. Er kam zu uns und hat uns herausgerissen aus der bösen gegenwärtigen Welt. Es ist der größte Liebeserweis an dem Sünder, der sich niemals nach Gott ausstrecken würde. Und so will Jesus Nikodemus nahelegen, es zählt nicht das, was du tust, sondern was Gott tut. Denn Erlösung ist Gottes Werk. Und das drückt Vers 8 aus. Erlösung ist Gottes Werk. Wenn wir nun also fragen, was in dem Glauben des Nikodemus falsch war, dann kommen wir zu folgendem Schluss. Es ist das Wesen seines Glaubens. Sein Glaube beruht auf eigener Erfahrung, Beobachtung und logischen Schlussfolgerungen. Sein Verstand und seine Vernunft waren der Maßstab seines Glaubens. Und weiter muss man sagen, dass sein Glaube in dem bestand, was er bewältigen konnte, was er bewältigen musste. Und doch müssen wir sagen, nach dem, was uns der Text gezeigt hat, rettender Glaube hat seinen Ursprung in dem Leben, das ein sündiger Mensch durch die Gnade Gottes in der göttlichen Wiedergeburt erhält. Darin liegt der Ursprung rettenden Glaubens. Und eben diese Wiedergeburt ist nicht aus Fleisch und Blut und nicht nach dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott und nach seinem Willen. Geschwister, rettender Glaube ist eine völlige Verankerung in der Person Christi und in seiner Gerechtigkeit. Rettender Glaube ist ein friedvolles Ruhen in der Gnade Gottes, weil wir erkannt haben, dass in unserem Fleisch nichts Gutes wohnt. Dieser Glaube ist erfüllt von unserem alleinigen Trost, dass wir mit Leib und Seele sowohl im Leben als auch im Sterben nicht uns, sondern unserem Heiland Jesus Christus angehören. Wir gehören nicht uns an, sondern ihm, der für unsere Sünde vollkommen bezahlt hat am Kreuz von Golgatha. Und so können wir, die wir glauben, voller Freude und Dankbarkeit nur staunend vor diesem Erlösungswerk stehen und unseren Gott loben für das Wunder, das er an uns vollbracht hat. Und so können wir andere Menschen durch dieses Wort zu diesem wahren Glauben rufen, im Vertrauen auf die Kraft und Gnade Gottes, zu dem Glauben, den er schenkt. Wir hatten den falschen Glauben des Volkes gesehen, der seinen Ursprung in Selbstmotivation und menschlicher Begeisterung hatte. Und Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Das ist eigentlich eine parallele Aussage zu Vers 8 in Kapitel 3. Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Und der Wind weht, wo er will. Wir hatten den falschen Glauben des Nikodemus gesehen. Er hatte sich auf sein Wissen und auf seine Erkenntnis verlassen, auf seine biologische Herkunft und auf das, was er tun und schaffen konnte. Und durch das Gespräch mit Nikodemus hat Jesus uns aufgezeigt, was rettender Glaube ist. Ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Ein Ruhen in der Gnade Gottes, die er an mir erwiesen hat. Ein Ruhen in der Gnade des Gottes, der Menschen zum ewigen Leben erweckt durch seinen Geist. Rettender Glaube ist eine tiefe Gewissheit, dass Christus allein genügt. Eine tiefe Gewissheit, die auf der Gnade Gottes gründet. Und ich weiß, dass das, was Jesus dem Nikodemus hier vorträgt, für den menschlichen Verstand unbegreiflich ist. Es ist göttlich, es ist ein Geheimnis. Das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens. Aber eigentlich, Geschwister, fordert Jesus den Pharisäer ganz einfach zu diesem auf. Glaube an mich und setze dein ganzes Vertrauen in die Gnade Gottes und du wirst selig werden. Glaube an mich und setze dein ganzes Vertrauen in die Gnade Gottes und du wirst selig werden. Und so mag Immanuel Kant vielleicht recht haben, wenn er behauptet, es gäbe viele Arten von Glauben. Aber es gibt nur einen wahren Glauben, nur einen rettenden Glauben an Jesus Christus als Retter und Herrn, im festen Vertrauen auf die Gnade Gottes. Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, wie er es geführt, begnadigt, je und je. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Unserem allein wahren Gott, aller Gnade, sei alle Ehre. Amen.